Einmal die Fahrkarte, bitte. Danke, dass du dich auch heute für den Besenwagen-Verkehrsverband entschieden hast und mit uns auf der gelben Linie auch die letzten Kilometer der Saison ansteuerst. Wir verbinden heute Belgien mit Italien, Flandern mit der Lombardei, Weltmeisterschaften mit Monumenten und Gravel mit Straße. Im Anhänger gibt's auch genug Platz für jeweils zwei Fahrräder, falls nötig. Teile der Busfahrer brauchen traditionell ja nur eins auf allen Strecken. Das wissen regelmäßige Nutzer der Buslinie. Platz suchen, anschnallen und ab in den Herbst. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und wir sind der Besenwagen.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Partner deiner heutigen Fahrt im Besenwagen ist mal wieder Koro. Und ich liebe es ja, über Essen zu reden. Andi, Glaubensfrage. Erdnussbutter creamy oder crunchy?
Oha, ich bin dann wohl eher ungläubig. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann creamy.
Bei uns im Haushalt übernimmt diese Auswahl ja die Baroness der Snacks. Weil ich beides mag und jetzt ist crunchy angesagt.
Erdnussbutter esse ich immer nur so phasenweise, aber man kann ja auch aus anderen Nüssen hervorragende Aufstriche machen. Und da ist Koro auf jeden Fall dein Ausstatter.
Ich habe mich mal auf koro.com durchs Regal gestöbert und wir probieren jetzt immer ein neues Nussmus zum Klassiker dazu, sobald eins leer ist. Salted Erdnuss Caramel oder Bio-Kokos Mandel kann ich dir auf jeden Fall schon mal wärmstens ans Herz legen.
Da kannst du gefühlt ewig weitermachen. Habe ich auch gesehen. Man findet da eh unerwartet viele gute Sachen, finde ich. Proteine klassisch in Pulverform, aber auch als Snacks und Toppings. Also Erbsen-Protein-Crispies zum Beispiel habe ich vorher noch nie gehört, aber direkt mal bestellt.
Ein weiterer wichtiger Faktor in meiner Ernährung sind Ballaststoffe und all meine Müsli-Zutaten. Und ich wechsle da echt gerne durch, finde ich in großen Verpackungsgrößen auf koro.com. Dazu Flohsamenschalen oder Bio-Spirulina-Pulver, meine Verdauung freut sich. Koro hat das Sortiment die letzten Jahre stetig erweitert und ich finde dort super viele Produkte, von denen ich weiß, dass sie mir gut schmecken oder gut tun oder beides.
Ja, die Auswahl ist echt stark. Super viele qualitativ hochwertige, wie gesagt, innovative Produkte. Viele davon vegetarisch oder vegan, viele davon in Bioqualität und dann eben in Großpackungen, mit denen man super Verpackungsmüll einsparen kann. Alles in allem, muss ich sagen, echt eine runde Sache. Mit dem Code Besenwagen bekommst du außerdem jetzt von uns 5% Rabatt auf das komplette Sortiment auf koro.com.
Genau, klick dich mal durch. Ich bin mir sicher, du bist auch erstaunt und findest, was du suchst und noch vieles mehr. Alles wie immer natürlich nochmal in unseren Shownotes. Andi ist jetzt gerade noch mit Recherche beschäftigt, deswegen haue ich schon mal so den ersten Punkt der Woche hier rein. Wir sind ja jetzt erstmal hier immer in der allgemeinen Kategorie, was passiert so abseits des Radsports oder in unserem Leben. Mir wurde eine sehr wichtige Nachricht zugetickert am Wochenende noch von einer Besenwagenhörerin. Ich über Instagram, ich kannte sie nicht, aber von sie wurde entführt. Fonsi, der Hund, wurde entführt irgendwo in Bayern. Es wurde mir dann der Ausschnitt oder die Internetseite der bayerischen Polizei zugeschickt und irgendeine Radfahrerin auf Instagram hatte das wohl schon geshared, weil sie den Hund persönlich kannte. Die wusste auch, dass er Fonsi heißt. Auf dieser Polizeiseite stand der Name nämlich nicht dabei. Und der wurde einer, ich glaube, älteren Dame wirklich aktiv entrissen und entführt. Und ich habe das dann geteilt und jetzt habt ihr es auch gehört. Wir teilen diese Website auch nochmal mit der Folge, kommt in die Shownotes. Also wenn ihr Hinweise auf den Verbleib von Fonsi, dem Chihuahua, habt, lasst ihn uns zurückbringen.
Jetzt nicht so tragisch, wäre schon ziemlich witzig, aber ja, hoffen wir mal, dass er zu seiner Besitzerin zurückkommt.
Fun Fact hier aus Nordrhein-Westfalen, als aktiver WDR-Verfolger kann ich sagen, Räuber, der Hund, wurde auch letztens seinem Herrchen entwendet und wurde dann von WDR-Zuschauern gefunden und zurückgebracht. Mhm. kann funktionieren, also kriegen wir das ja vielleicht hier mit dem Besenwagen auch hin. Mein Namensvetter.
Würde mich aber interessieren, ob die ältere Dame Besenwagenhörerin ist und deswegen ihren Hund von sie genannt hat.
Aber das macht die dann. Bestimmt. Wenn es so wieder zum Guten kommen sollte, dann wird die bestimmt auch Besenwagenhörerin. Ah, Andi, hast du deine Recherche abgeschlossen?
Ich habe meine Recherche abgeschlossen, ja.
Alles klar,
ich
dann.
Ich muss nur noch mal gucken, welcher der Hersteller war von diesem Sattel. Der ist schon ein bisschen länger her, als ich ihn hatte.
Da wir nämlich unter unseren eigenen normalen Erlebnissen unseres Lebens heute in der Gravel-WM-Kategorie später noch zu erzählen haben, haben wir uns gedacht, wir machen mal wieder eine Top-3-Ranking-Kategorie, die immer sehr beliebt ist, mit Material. Und ja, ich dachte mir, ich habe auf jeden Fall schon sehr viele Sättel im Leben besessen und auch gemocht aus verschiedenen Gründen. Und dann dachte ich mir, lass mal hier reingehen, unsere Top 3 Sättel unseres jeweils über 20-jährigen Radfahrerlebens nennen. Und ich fange an mit meiner Nummer 3. Wir können ja so reihum gehen. Meine Nummer 3 ist nämlich der Selle Italia SLR, als ich so richtig mit Rennradfahren angefangen habe. Ich war noch auf dem Flight unterwegs, glaube ich, am Anfang. Dann fanden aber alle den SLR mega geil, weil das der erste Sattel war, der so nicht mehr so die klassische Sattelform hatte, wo vorne so eine Nase runterging und von der Seite so total schmal war. Und dann gab es den auch noch in Schlangenlederoptik. Das war der absolut heißeste von allen, aber ich hatte nur den schwarzen früher. Und ich habe es eben schon gesagt, heute habe ich noch einen weißen SLR auf unserem Stadtfahrrad. Hat den einer
besessen
von
euch?
Ich
hatte die... Nee, also den größten Teil meiner aktiven Karriere konnte ich mir einen Sattel tatsächlich nie aussuchen.
Ja.
Also ich war schon auch früh in einem Sponsoring drin.
Auch
aber,
nicht aus verschiedenen Modellen von einem Hersteller?
Ja, doch. Aber ich muss ja mal, also vorab muss ich sagen, ich würde sagen, bis auf zwei Sättel waren alle scheiße im Nachhinein.
Also, ja, also ich habe ja letzte Woche schon ein Fahrrad von mir gepostet über unseren Kanal, worüber wir gesprochen haben. Der war auch scheiße auf jeden Fall. Das wusste ich aber auch erst im Nachhinein.
Ich hatte tatsächlich auch mal einen SLR eine Zeit lang. Ja, war jetzt nicht so geil. Also ging. Der war okay. Also man hatte nur wenig Sitzprobleme damit, würde ich sagen. Also ich zumindest.
Was ist deine Nummer 3?
Also meine Nummer 3 ist der erste Sattel, den ich besessen habe, glaube ich, als ich Rennen gefahren bin. Und das war von Selle Italia, die Marco Pantani Edition. Ja.
Vom Flight
hatte ich auch.
Nee, das war kein Flight, das war irgendwie so ein anderer. So
Turbo?
Ich glaube, das Modell heißt NOS. Hm. Und wurde, glaube ich, von Selle Italia gemacht. Und ich habe gerade mal geschaut. Ey, der wird richtig gut gehandelt auf eBay Kleinanzeigen und Co. Also das kleinste Gebot, was man hier findet, sind 250 Euro. Sofort kaufen 500
interessante,
Euro.
Interessanterweise, so,
hätte ich besser mal gehalten.
Ich sehe ihn auch gerade bei Google, interessanterweise ist ja eigentlich NOS, heißt ja New Old Stock.
Okay. Dann aber, ist es,
aber ja, ich sehe ihn auch.
Ich kenne mich nicht aus mit gebraucht.
Ich dachte, noch wäre lachen. Nee,
ist eigentlich also wenn es alles groß geschrieben ist, also alle drei Buchstaben heißt ein New Old Stock. Aber ich hatte den Selle Italia Flight Titanium, wovon es auch die Pantani-Edition gab. Mhm. War auch mein erster Favorite-Sattel. Ja. Es war zwischen.
Ja, Flight.
Da war man noch ein Kind, da war egal. Da war egal sowieso. Ja,
aber Flight war schon gut, würde ich glaube ich auch, also könnte man heute auch noch drauf sitzen. Die Form war schon nicht schlecht. Ich glaube, den gibt es ja auch weiterhin produziert von Selle Italia. In einer leicht abgeänderten Form heutzutage. Aber von beiden, von dem SLR und dem Flight damals, gab es dann irgendwann auch so eine Composite-Version, die dann Vollcarbon waren. Und Ulle hatte den SLR Composite, glaube ich. Das war damals auf jeden Fall unbezahlbar, aber auch wollte man unbedingt haben.
Nummer 2.
Gehe ich auf, wir haben es jetzt eben schon gehabt. Ich bin dann nämlich so in der Zeit, wo ich dann angefangen habe, Geld zu verdienen, bin ich in die Carbon-Sattel-Ecke abgedriftet, was ich ja jetzt schon angeteasert habe mit dieser Composite-Version. Und Andi meint schon, Tune hätten dann die reichen Leute gehabt. Habe ich auch gehabt. Tune Speed Needle war guter Sattel, aber ich gehe lieber auf Selle San Marco Aspide Composite, Aspide. Der war grauenvoll im Nachhinein. Ist wirklich, also ich habe meine Sitzknochen haben, glaube ich, das Fahrrad nie was damit zu tun gehabt. Weiß nicht, worauf ich gesessen habe. Mega schmal das Teil, aber halt so eine komplett krasse 90 Gramm Carbonschale, die von der Seite einfach so geil aussah.
Und das
an dem
war
Fahrrad.
Das Wichtigste.
Wir können das wieder posten. Na klar, aber das ist das Wichtigste. So super flach, super, ja, und halt sauleicht. Ich hatte mal ein Super 6 Evo in 5,9 Kilo aufgebaut. Mit dem Sattel.
Andi?
Ich muss sagen, also Paul hat das gesagt, weil also bis zum Ende meiner Karriere war mir überhaupt nicht bewusst, was so Sachen kosten, aber
ja.
Diesen Speed Needle hieß das Ding von ja. Tune, den habe ich auch zumindest mal zu meinen Jugendzeiten öfter noch gesehen. Das war da auch auf jeden Fall so ein Ding, ne? Und was dann so ein Kultsattel war, der jetzt auch im Nachhinein wahrscheinlich auch anatomisch gar keinen Sinn gemacht hat, war Physik Aliante. Nee, Quatsch.
Arione meinst du, der so ganz Arione. Gerade ganz ist, ne?
Oh. Dieses Sofa, was so gefühlt einen Meter lang war und eigentlich nur gefahren wurde, weil es optisch damals irgendwie ganz cool war, den Sattel zu fahren.
Ich finde, der sah aber auch...
Also für meine Anatomie hat es auf jeden Fall wenig Sinn gemacht, so was man erst im Nachhinein sich dann irgendwann mal erklären konnte, weil so beweglich war ich da, glaube ich, nicht. Und das war so die Voraussetzung für diesen Sattel, glaube ich. Aber den ist man einfach gefahren, weil das war so der coole Sattel.
Ja, aber ich fand, der sah auch nur an großen Rädern oder an bestimmten Rädern cool aus, weil er so lang war von Seitenprofil und auch relativ dicke Polster zum Teil. Aber das wäre auch meine Nummer zwei. Das war noch die gute alte Saeco-Side, wo mit diesem Kennedy Legalized Rad und dann
Damiano Cornego
und so. Das war schon optisch gute Zeit auf jeden Fall. Da gab es viele Highlights in den Jahren.
Zumindest mal mit der nostalgischen Brille gesehen.
Na, ich finde aber,
es gibt immer noch Leute,
ganz ehrlich,
die fahren.
Ich finde die Designs damals, auch die Saeco gefahren ist, so Trikot-designed, fand ich schon ziemlich nice mit den Rädern. Das sah schon alles gut aus.
Diese Spinnen-Edition von Gilberto Simoni immer. Und dieses Legalize My Cannondale, wo die Tour de France gefahren sind, wo das Rad theoretisch unter 6,8 Kilo gewogen hätte und dann die UCI so mit Sanktionen gedroht hat und die es dann beschwert haben. Haben die so extra Trikots gemacht. Das war schon witzig. Ja, also Nummer eins jetzt, dann bin ich mal ganz vernünftig da, wo ich dann jetzt gelandet bin im Laufe meines Lebens, nämlich beim Pro Stealth. Den es auch mittlerweile in irgendwie nochmal einer neuen Version gibt. Ich bin noch bei der ursprünglichen, ich glaube, da hat sich auch von der Ergonomie gar nichts verändert zwischendrin. Ich habe da auch die Superlight-Version natürlich, weil die komplett schwarz ist und noch ein bisschen flacher und besser aussieht. Aber ja, da, wo man sich dann über 20, 25 Jahre seines Radfahrerlebens irgendwie hingearbeitet hat und mittlerweile auch Sitzknochenkontakt mit dem Fahrrad hat und Pro Stealth für mich vorne breit genug zum Draufsitzen, in der Mitte und hinten, also drei verschiedene Sitzpositionen möglich. Ich habe mittlerweile sogar auch mal wieder zwei andere Sättel zwischendrin getestet. War mal jetzt kurz irgendwie zwei Monate mit Ergon unterwegs. Fand ich auch echt gut. Habe ich mir schon gedacht, weil sah optisch nicht schlecht aus. Da die Frauenvariante von dem Topmodell, weil die ist ein bisschen breiter. Aber bin wieder zurück auf den Pro Stealth, der ist einfach nochmal 5% besser für mich. Das ist meine Nummer 1. Mal sehen, ob es da irgendwann mal wieder was Neues gibt.
Ey, so Sitzknochenabstand und so, ne? Das
ja, aber der Abstand...
Davon habe ich auch noch nicht so lange was gehört.
Die Abstandsmessung also so finde ich auch schon wieder fast sinnlos.
Ja, also könnte man theoretisch ja ziemlich genau rausfinden.
Ja, aber wie gesagt so...
Aber ja, früher, keine Ahnung, also das war nie so ein Kriterium, sagen wir mal so, die Sattelbreite. Man hat meistens das Schmalste genommen und das Leichteste irgendwie, was die verschiedenen Hersteller so angeboten haben. Jetzt kommen wir mal, also meine Nummer eins, das ist der Specialized Power Pro Mirror Sattel.
Du bist nämlich jetzt auf 3D unterwegs als einziger von uns.
Nee, also ich fahre den aktuell nicht, aber das ist auf jeden Fall der beste Sattel. Und ich habe mir, als ich den zum ersten Mal ausprobiert habe, dachte ich mir so, boah, warum, was habe ich die letzten 20 Jahre gemacht? Also warum hatte man das nicht schon immer? Das war ja so ein, also da wurde ich richtig sauer. So. Dass man auch so gemütlich oder so gut auf dem Sattel sitzen kann. Den fand ich überragend. Der ist natürlich auch, hat auch einen überragenden Preis. Mhm. Ich weiß nicht, den gibt es glaube ich noch in einer anderen Ausführung. Und jetzt, zumindest mal von der Form, war der erste Sattel, der so ein bisschen kürzer war, den ich gefahren bin. und eben mal vielleicht die richtige Breite erwischt habe. Und aktuell fahre ich einen ähnlichen von der Form und das ist einfach der Pinarello Lynx oder so heißt der Lynx. Mit dem komme ich auch super klar. Also den fahre ich jetzt aktuell auf beiden Rädern.
Da muss ich ja sagen,
vielleicht baue ich da nochmal um. Mal gucken. Vielleicht probiere ich ja nochmal was Neues aus. Wer weiß.
Specialized Power habe ich auch schon lange auch gefahren. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Habe ich auch noch auf einem Gravelrad. Aber diese 3D-Dinger, ich bin super interessiert. Aber noch zu hässlich für mich. da ist die Ergonomie-Optik, das Ergonomie-Optik-Verhältnis noch nicht richtig, weil die einfach so mega hoch aufbauen. Und auf meinem Minirad, weißt du, hast dann so einen Klotz da drauf. Das kann ich noch nicht so richtig mit gutem Gewissen machen.
Ja, mal schauen. Ich wäre schon noch mal interessiert, so den einen oder anderen auszuprobieren. Also von bevor ich auf den Sattel gewechselt bin, auf den Specialized, hatte ich, glaube ich, auch einen Physik, aber dann eben diesen Aliante. Mhm. Mit dem kam ich eigentlich gut klar. Und den gibt es ja mittlerweile jetzt auch so. Also vielleicht probiere ich den noch mal irgendwann aus. Aber ist ja halt auch komplett individuell, ne? Da kannst du ja auch nicht sagen, das ist der beste Sattel.
Also. So ist es. Also das sollte jetzt jeder Hörer auch einmal gehört haben hier. So, das sind für uns die Besten, das muss nicht für andere Leute der Beste sein. Und jetzt noch die Nummer 1 von Paul.
Genau, das ist bei mir der Physik Ventoago, heißt der 00. Das ist das jetzige Modell, was ich fahre. Fahre ich aber auch schon seit ein paar Jahren, irgendwie 3 Jahren oder 4 Jahren.
Ich gucke mir mal kurz dein Fahrrad an.
Und ja, irgendwie auch nicht das Bedürfnis nach einem anderen Sattel. Passt für mich ganz gut. Sieht bei mir so aus, als wenn die Spitze nach unten zeigt. Aber eigentlich ist die Spitze gerade.
Sattel-Leveling ist auch so ein super Mythos-Thema, ne?
Also es ist so, also ja, ich habe da so viel rumgespielt. Für mich ist dieses so ist ein bisschen aus wie so ein Boot. Also das also von hinten richtig Support ist. Es sieht aus, wenn er runtergeht. Ja. Passt für mich eigentlich am besten, ohne dass ich rutsche, ja.
Paul weiß halt auch so, wenn ich mir, ich habe jetzt gerade mal dein Fahrrad hier aufgerufen auf Instagram, Paul weiß halt einfach auch, wie man ein Fahrrad aufbaut. Das ist schon alles natürlich gut gefittet und so weiter und irgendwie auch ergonomisch passend, aber es trotzdem sieht es halt auch einfach mega aus. So gerade Stütze, Sattel mittig, gutes Leveling, slammed vorne, alles in eine Richtung, sehr gut.
Alles für die Optik.
Ja, also es muss einfach so, das Verhältnis muss stimmen, Optik zu Ergonomie. Ja. Sonst wird's scheiße. Gut, das war das diesjährige Sattel-Ranking. Wir müssen nochmal wieder so ein paar Bilder raussuchen und die posten irgendwann auf Instagram, so wenigstens in Stories, so mit der Folge.
Ich habe heute mir auch so ein paar alte Fotos zufällig angeguckt. Und also nochmal zurück dazu, dass man so ein bisschen die nostalgische Brille hat. Also zu unseren aktiven Zeiten, Paul, da haben wir nicht so die beste Phase erwischt, ne?
Was meinst du?
So, ja, so was die Optik von Trikots und Rädern angeht.
Das war auf jeden Fall die experimentelle Phase im Radsport, muss man sagen.
Nee, aber ganz ehrlich, so das Footlocker MTN-Trikot finde ich immer noch mega geil heute.
Ja, aber das war schon so eine Phase zwischen, also so dieses Saeco-Jahre, was ja so unsere Generation vor uns ist, da gab es schon viele so geile Trikots, die man irgendwie jetzt, finde ich, auch noch anziehen kann, so ohne Meterebene. Alles so, jetzt, wo, ohne Meterebene. Alles, was wir so hatten in der Zeit, da brauchst du halt schon viel Meterebene, um das wirklich irgendwie richtig tragen zu können. Also die ganzen Müllrahm-Sachen, also ganz ehrlich. Und aber auch, finde ich, bei Quickstep, wo Andi war, auch mit dem Eddie Max-Rädern und so, da ist jetzt schon, also da brauchst du schon sehr viel Fantasie, um das irgendwie alles gut zu finden.
Naja, die kurzen Ärmel halt auch damals noch so, ne? Das kannst du jetzt irgendwie auch und nicht mehr so richtig geil machen.
Das war auch so Zeit mit komischen Helmen, diesem Rudi Prutschek-Helm, den wir bei Milram hatten, die so ganze spitz waren und lang und so. Es ist irgendwie so.
Ach, so viel bunte
Sachen.
Ja, genau,
Sachen einfach auf bunt. Ja.
Also so gelbe Socken, gelbe Überschuhe und so. Horror. Also, schlimmer ist nur noch das grüne Bora-Trikot mit den grünen Socken. Die haben es zum Glück auch gewechselt. Puppelgrün war das auch noch.
Wenn einige Leute froh sein in dem Team auch.
Ja, ich glaube, die alle. Zumindest mal, dass die Socken gewechselt wurden.
Jo, dann lass jetzt mal in Rennsport wechseln, ha?
Oder? Nö.
Dann fange ich mal an mit einer kleinen Atmo-Beschreibung meines Belgien-Ausflugs am Wochenende. Paul kann ja dann weitermachen. Ich bin darüber getravelt am Freitag, habe erstmal BDR-Einteiler verteilt an verschiedenen Unterkünften und bin dann da in der Racing Circle Unterkunft eingecheckt und die hatten zwei Unterkünfte gemietet, weil es so viele Leute waren. Und ich bin dann irgendwann abends von der einen in die andere gefahren zum Pennen und musste erstmal erkennen, so, die waren nur so, weiß ich nicht, 3 Kilometer auseinander und dazwischen war einfach der Bossberg. Man musste über den Bossberg fahren, von Unterkunft 1 zu 2. Also echt mitten im belgischen Heartland of Cycling. Das ist schon mal mega geil. Und dann auch eine gute Experience vom Wochenende. Ich habe zwar scheiße gepennt, aber ich habe 2 Nächte im Hochbett geschlafen. Ich auch nicht mehr seit Schulandheim, glaube ich. Hochbettpennung in Belgien zum Radrennen. Und ansonsten, ey, ich hatte fast so eine bessere Experience, besseres Feeling. Paul war leider nicht da als in Zürich. Also, das war Flanders Classics, war der Ausrichter der Gravel WM, sowohl beim Frauenrennen als auch beim Männerrennen. Also von außen jetzt mega gut organisiert. Sau viel Zuschauer, auch so die, es gab super viele Feed- und Tech-Zones, die waren komplett voll und es waren auch überall Zuschauer am Start. Es wurde ja eine relativ große Strecke überbrückt. Ich habe dann auch so zwischen Feed- und Tech-Zones gewechselt mit dem Auto, war ultra krasser Verkehr, aber die Leute haben es gefeiert und in Löwen auch mega viel los, mega viel Zuschauer, richtig krasse Klassiker-Atmosphäre, das war schon, also das war schon auch so, dass man sich so als Verband eigentlich da auch mal zeigen könnte und sich dafür Medaillen einsetzen könnte. Und also dachte ich mir so, gut, wir haben da jetzt nichts gewonnen, aber eigentlich so in dem Szenario, wie das da stattgefunden hat, hätte es eigentlich auch so ein U23-Rennen geben können. Hätte so, ne? Also es hätte es wirklich als eine richtig krasse WM so hinstellen können.
Kommt ja noch. Ja. Aber ich muss sagen, dass in Zürich dann auch erst am Sonntag so richtig Stimmung war.
Das Wetter war natürlich auch beschissen und die ganze Zeit.
Ja. Und ich glaube, so am eigentlichen Anstieg, zum Beispiel bei der Straßen-WM, da war auch richtig was los. Also liegt natürlich, klar, aber auch so ein bisschen in der Tradition in Belgien. Ne? Also wenn da irgendwo ein Radrennen stattfindet, da kommen nochmal mehr Leute auf die Straße, glaube ich, die auch den so Berührungspunkte schon irgendwie mit dem Sport hatten. Ne? Also ich glaube, in der Schweiz sind dann schon viele interessiert und schauen sich das an, aber so, ja, so diese typische Stimmung, die man in Belgien hat, ne, dass das so ein richtiges Event ist, auch für viele junge Leute, die dann schon ein ganzes Wochenende, einen ganzen Tag da verbringen, das hast du wahrscheinlich nicht so oft auf der Welt. Ja,
das ist schon krass, da in Löwen. Ich habe dann irgendwie den Zieleinlauf der Frauen auf dem, also es war ja, das Ziel war am Bahnhof und die Strecke ging auch durch den Bahnhof durch, was ganz witzig war, mit so einer Fahrradautobahn und so einer so eine Spirale, die man da so, Radwegspirale, die man da so hochfuhr über einen Bahnhof drüber. Und auf diesem Bahnhofsplatz war halt eine riesen Leinwand, so eine 10 Meter Leinwand, wo das Rennen übertragen wurde und die Leute geguckt haben, der ganze Platz war voll. Und da war dann so ein, wie nenne ich es jetzt, so ein Bahnhofsbewohner. Mehrere haben da auch so gecampt, haben ihre Biere getrunken und haben dann auch so voll krass halt einfach so lautstark die ganz geil Kopecky angefeuert, so. Die wussten halt einfach, wer das ist, so. Er weiß einfach, in Belgien hat so jeder Ahnung von Radsport und kriegt das halt mit.
Ja, man muss halt auch sagen, dass die beiden Locations, sowohl Halle als auch Leuven, also Leuven vor allem ist ja eh auch eine sehr sportliche Stadt, halt auch perfekt gewesen, auch von der Anbindung her super, direkt am Bahnhof sind wir auch durchgefahren. Das Wetter dazu, also waren wir schon im Vorhinein. Ja,
Wetter war traumhaft.
War schon im Vorhinein eigentlich klar, dass das ein Erfolg wird. Und ich glaube, auch ohne dem, dass es in Belgien gewesen wäre, wäre es trotzdem auch eine gute Stimmung geworden, weil auch letztes Jahr in Italien war mega viel los. Mhm. Und ich glaube, das Thema hat man letztes Jahr schon, habe ich auch schon öfters gesagt, wer halt Gravel immer noch nicht ernst nimmt, so, irgendwie auch als einen richtigen Sport, der auch die Massen anzieht und auch Teilnehmende anzieht, der hat halt, der verschließt sich ja für was und will einfach die Wahrheit irgendwie nicht ins Auge fassen. Ja. Und, ja. Von daher, war cool und hat auf jeden Fall Bock gemacht, ja.
Ja, Kommen wir kurz zum Frauenrennen. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, war, das war auf jeden Fall das Rennen des Lebens von Romy Kasper, glaube ich. Weiß ich, ist sie schon mal so ein gutes Rennen in der Konkurrenz, in der Spitze gefahren, in der Spitzengruppe?
Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist bei Gravel und auch gerade diesem Format, wie es dann irgendwie stattfindet, dass du hast erstmal keine Teamaufgaben und jede Fahrer entfällt so für sich selbst. Also so ist bei den Männerrennen genauso, der Rhythmus in so einer Gruppe und wie alles so abläuft, ist einfach ganz anders, als wenn es jetzt ein reguläres Straßenrennen wäre. Und ich würde Romy Kasper jetzt auch eher so als eine Fahrerin einschätzen, die eher über die Härte von einem Rennen kommt, als jetzt ein Rennen, wo lange kontrolliert wird und irgendwann gibt es ein Finale, sondern das, was ja bei Gravel ja der Fall ist, ist den ganzen Tag einfach am Ball ein bisschen, immer Druck auf dem Pedal. Und das kommt ja auch entgegen, die hatte ja zwischendurch auch mal einen Sturz, wo sie auch ihr Rad richten musste und so und ist dann wieder zurückgekommen. Also die war schon gut. Du hast ja auch gesehen, dass eine Lotte Kopecky jetzt auch gelitten hat und eine Marianne Voss wiederum einfach die wesentlich stärkere Fahrerin an dem Tag auch war. Wenn man jetzt im Vergleich eine Woche zuvor war Kopecky noch Weltmeisterin, auch wenn sie da Probleme hatte, aber sie wird immerhin Weltmeisterin. Also ist schon auch ein bisschen anderes Radrennfahren, ja.
Ja gut, Kopecky war natürlich auch irgendwie in der Pflicht zu fahren, weil es halt, so wie es im Männerrennen ungefähr 100 Belgier waren, waren es im Frauenrennen ungefähr 50 Niederländerinnen.
Ja gut, aber sie hat sich halt auch in die Pflicht nehmen lassen, ne? Also
sie ist halt einfach 90% der Führung gefahren in dieser Zweiergruppe, die da unterwegs
also
war.
Also Voss hat es halt auch gut gemacht, hat sie getrieben, weil du hast gesehen, wenn sie mal irgendwie Ellbogen gezuckt hat, hat Voss halt auch immer noch ein bisschen gewartet, bis sie vorbeifährt und so, also die hat das auch schon gut gespielt.
Ist ein paar Attacken auch gefahren, genau, dann ist sich wieder rausgenommen. Ja. War schon eklig, diese Gruppe davor. Ich glaube, die mögen sich auch richtig.
Ja, aber am Ende hat auf jeden Fall die Stärkste gewonnen an dem Tag. Auch unabhängig davon, dass sie Kopecky vielleicht mehr Führung gefahren hat. Aber ich glaube, Marianne Voss hätte trotz mehr Führung gefahren, hätte sie den Sprint auch so gewonnen. Ja.
Auf jeden Fall so stabiles Line-Up, was so Gravel-Weltmeisterinnen angeht. Ferrand Prévot, Kasianje Vadoma und jetzt Marianne Voss schon, also der Sport, kann man jetzt von halten, was man will, dass die UCI die Pros da natürlich auch so reindrückt, um den Sport irgendwie bekannter zu machen, aber macht's natürlich auch schon cool irgendwie, gibt dem Ganzen schon Standing.
Na gut, die drücken die nicht rein, ne? Aber die tun, also sagen wir so, die kommen denen schon sehr entgegen. Ja.
Ja, sure. Und die Hersteller, ne, es ist ja auch immer eine große Werbeshow, haben natürlich auch mega Bock darauf, dass auf ihren Rädern das Ganze gewonnen wird. Und deswegen weiß nicht, ob da extra Prämien bezahlt werden oder was auch immer, habe ich jetzt noch nichts gehört. Aber er macht auch Spaß, ne? Wenn du jetzt irgendwie noch Form hast Ende des Jahres wahrscheinlich, ist mal ein bisschen was anderes. Aber die großen Namen stellen sich da auf jeden Fall gerne hin.
Ja, definitiv.
Ja, deutsche Beteiligung. Ich habe Rosa so ein bisschen verpflegt, Rosa Klöser. Also zumindest die erste Verpflegung habe ich übernommen. Und hat auf jeden Fall dann die richtige Abfahrt verpasst. Meinte so, sie war zu dem Zeitpunkt, es war irgendwie so eine relativ matschige Waldpassage. War zu dem Zeitpunkt so 14., 15. Position. Dann gehen halt vorne die 7, 8, die es zu der Zeit sind. Und zwischendrin sind halt einfach 5 Niederländerinnen, die nicht fahren. Und dann kommst du da alleine nicht mehr vor. Keine Ahnung, das war die Aussage davon. Und dann hat sie sich wohl am Schluss noch irgendwie abgelegt, wäre eigentlich irgendwie noch um Platz 8 oder 9 gefahren in der Gruppe. Rollte aber hinten rein nach Sturz 2 Kilometer vor Ziel.
Nach welchem Prinzip werden da Startplätze denn vergeben?
Also
das ist, du kannst du was hier erklären.
Genau, also eigentlich ist es relativ einfach. Du musst dich bei der Elite-Kategorie bei irgendeinem UCI-Qualifier-Rennen qualifizieren über die ersten 25% der Elite, ja, in dem Rennen. Oder über eine Wildcard vom nationalen Verband. In dem Fall hat jetzt Holland halt 20 Wildcards. Und als ausrichtende Nation hast du die doppelte Anzahl, hast du 40 Wildcards. Ich weiß gerade nicht, ob es jetzt 20 auf Männer und Frauen verteilt sind oder ob das pro Kategorie dann ist, also pro Männer und Frauen. Aber auf jeden Fall kannst du ganz viele Profisportlerinnen halt so noch zusätzlich zulassen, ohne dass sie sich qualifiziert haben.
Ja. Okay, ja, ich klicke mich hier gerade mal so durch die Startliste. Man hat 26 Fahrerinnen für die Niederlande am Start. Das macht ja auch gar keinen Sinn mehr, oder?
Ja, also, ja. Also das ist auch halt noch ein Kritikpunkt im Nachhinein gewesen, im Männer- wie im Frauenrennen.
Ja, gut, aber also, ja, voll. Das ist halt auch, also das regt mich mittlerweile auch auf, so ein bisschen, aber das ist halt auch so Radsport, die im Nachhinein sich aufregen. Also das ist seit der ersten WM so. Bei der ersten WM sind wir Männerrennen, gab es so viele Italiener, dass die unterschiedliche italienische Trikots anhatten, unterschiedlichen Farben, weil es einfach so viele waren, damit der Staff die selber auseinanderhalten konnte, was A- und B-Team ist. und das ist jedes Jahr das Gleiche. Also ich denke mal, dass da vielleicht irgendwann sich was ändert, aber gerade ist es auf jeden Fall ziemlich absurd. Aber gleichzeitig ist auch dieses Mass-Participation-Prinzip, ne? Aber vielleicht sollte man das in der Elite anders machen und den Altersgruppen beibehalten, aber in der Elite schon sagen, dass man einen Cut reinmacht, so viele können halt nur starten. Aber dann, wie machst du das, ne? Also ich meine, wenn sich mehr qualifizieren als Plätze sind, allein über die Rennserie, dann hast du auch wieder ein Problem. Also das ist halt...
Ja, da müssen die Verbände halt nominieren, ne? Also wie es bei den anderen Weltmeisterschaften auch
ist. Ja, genau. Aber dann zum Beispiel beim BDR, ne? Also wer macht das dann da und ist die Person, die es macht, unparteiisch? Also ich finde das jetzt auch gerade nicht so einfach. Also jetzt nicht so eine abrupte Lösung da. Ja.
Ja, aber ja klar, also so die Rennen sind ja jetzt auch immer mehr so teamtaktisch geprägt, ne? Und dann muss man auch aufpassen, dass es dann halt nicht überhand nimmt. Und das Gefühl hatte man halt jetzt schon so bei den beiden Rennen. Ne? Also ich habe auch nicht beide Rennen komplett gesehen. Habe so ein bisschen durchgesäppt im Nachhinein. Aber also das sah ja schon ein bisschen absurd aus manchmal.
Ja, wobei man natürlich sagen muss,
Trikots da vorne.
Die Weltmeisterschaft ist jetzt kein repräsentatives Gravel-Rennen. Ne? Das ist halt schon irgendwie so ein Gravel-Rennen der Straßenprofis dann. Und das sieht ja beim normalen Gravel-Rennen ganz anders aus.
Ich finde es halt schon wichtig zu betonen, dass es trotzdem noch ein Gravel-Rennen war, auch wenn die Leute irgendwie sagen, also die sind noch mega schnell gefahren und wir sehen irgendwie nur Radwege. Aber
sind andere Gravel-Rennen ja auch so schnell.
Und in der Definition von Gravel ist halt auch ein Mix. Also dieses Ding, dass es zu 100% auf Schotterstraßen in Amerika stattfinden muss, es geht mir wirklich sehr auf den Sack, auch von den Medien, wie die damit umgehen. Es ist halt, du hast ganz oft das Gefühl, dass sich Leute die Kurse wirklich nicht richtig angucken, sich mit der Thematik beschäftigen. Und am Ende war auch dieser Kurs in Belgien brutal hart und du hättest nicht mit dem Straßenrad fahren wollen. Das war einfach viel zu heftig. So. Und das ist, also der Kurs war gemacht in dem Mix für einen Gravelrad. So, das ist einfach so. Und von daher finde ich die Diskussion manchmal auch einfach absurd und nicht irgendwie zielführend, da immer drauf rumzuhacken.
Ja, also abschließend nochmal zu sagen, Romy Kasper wird Fünfte als beste Deutsche, auch super stark und super schön, jemanden da vorne drin zu haben. Rosa Klöser wird 21. Das sind so die besten deutschen Absolventen des Frauen-Elite-Rennens. Kommen wir zum Männerrennen. Ich glaube, Paul hat nochmal eine besondere Sicht da drauf. Ich will kurz meine erste Sicht aufs Männerrennen erzählen, weil ich mich kurzzeitig sehr gefreut habe. Verpflegung Nummer 1. So, Lifetiming war irgendwie ausgesetzt. Ich habe natürlich auf Louis Neff und Fred Drassmann gewartet vom Racing Circle. Und dann irgendwann, Verpflegung war bei 70 Kilometer, war flach, also es war super schnell an der Stelle. Und irgendwann lichtet sich, also es kommen schon so zwei Helikopter aus der Ferne, auch schon mal geil beim Gravel-Rennen. Das sind einfach zwei Helikopter, die Fahrer verfolgen. Dann irgendwann lichtet sich das Spalier und Mathieu kommt, also es war vor ihm kein Motorrad zu dem Zeitpunkt. Mathieu kommt durch mit Mach 9, also keine Ahnung, 45 km/h. Danach kommt irgendwie 15, 20 Sekunden nichts. Dann kommt Jasper Stuyven und Fred Rassmann. Und da auch noch Mini-Lücke dann wieder zum weiteren Feld. Geiler Moment auf jeden Fall. Kurzzeitig dachte ich, wir gewinnen.
Naja, also,
aber ist schon.
Ich war schon bei Freddy am Hinterrad übrigens, da zu dem Zeitpunkt. Genau 10 Kilometer davor hatte Mathieu attackiert. Ja.
Und ist da schon so ein bisschen alleine gefahren, auch eine ganze Weile, ne, bis er wieder gefangen wurde. Auch irgendwie.
Na, ich glaube, so lange ist er gar nicht alleine gefahren. Also, ich glaube, nur bis zur Runde, oder bis zur ersten Zieldurchfahrt. Das war. ich glaube, er war 20 Kilometer alleine oder 22 Kilometer.
Ja, aber immerhin, ne?
Ja, gut. Also ich habe ja gesehen, wer losgefahren ist. Da hätte ich nicht gedacht, dass er nochmal zurückkommt, um ehrlich zu sein.
Ja. Ja, krass. Auf jeden Fall, Freddy raucht es dann irgendwann auf. Der meinte im Nachhinein, er hat halt irgendwie so 2,5, 3 Stunden so getan, als könnte er bis zum Schluss mit Mathieu mitfahren. Und es ging dann nicht auf. Bei dir hätte es wohl aufgehen können, so wie ich gehört habe. Erzähl mal von deinem Tag.
Ja, also da ist natürlich auch sehr viel hätte, wenn und aber immer irgendwie involviert. Aber
du bist aber auch erfahren genug, irgendwie, um das einzuschätzen.
Ja, aber sagen wir so, also ich hatte auf jeden Fall, bin ich von überzeugt, das Bein Richtung Podium. Und also die Attacke zum Beispiel von Mathieu bei Kilometer 60, da war ich der Einzige, der überhaupt reagieren konnte. Und ich habe halt zu spät gecheckt, dass er losfährt. Und halte halt dann das Loch und habe auch ein Loch nach hinten und warte halt dann hinten auf die Gruppe, ohne irgendwie, ich werde auch nicht hingefahren zu ihm, davon mal abgesehen. Ja, und dann war halt so 10 Kilometer lang, also bis zur Fliegen, wo du standest, eigentlich auch die ganze Zeit nur Gespringe. Und da waren aber alle auch schon so am Limit, wo mehr oder weniger eigentlich immer nur die gleichen Leute irgendwie gefahren sind. Das waren halt dann so ich, Mohoric und Vermeersch und Connor Swift. Also die so aktiv.
Ihr wart noch so zu 20 zu dem Zeitpunkt ungefähr.
Ja,
ne?
Genau.
15, 20 Leute.
Ja, genau. Und auf jeden Fall diese Verpflegung, von der du geredet hast, irgendwann rollte alles wieder zusammen. Wir waren da so ein bisschen gestretched, was vorher so einen kleinen Hügel hochging. Und dann kommt unser Kopfschirmpflasterstück, der attackiert Vermeersch, wie heißt der? Florian Vermeersch. Niemand kann mitgehen, nur ich in dem Fall. Wir attackieren beide, haben auch eine Lücke. Aber ja, wenig später stand ich dann aber am Straßenrand und habe versucht, meinen Reifen zu flicken. Von daher war mein Rennen vorbei, aber sagen wir mal so, bis zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall so, wo ich dachte, ob ja, also wie soll man es beschreiben? Also ohne, dass die Leute das bitte falsch aufnehmen, arrogant, aber wann fängt das Radrennen an? Weißt du? Also natürlich, Mathieu, wenn der fährt, das wissen wir aber auch alle, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science, also da können ganz wenige mitfahren, so ein Wout von Aert und ein Pogacar, Evenepoel, aber jetzt auch kein Paul Voss. Aber mit dem Rest im Feld dachte ich...
Mats Pedersen manchmal.
Noch. Und Mats Pedersen. Aber jetzt da, die Leute am Start waren, dachte ich schon so manchmal, okay, Stuyven sah jetzt nicht mehr so gut aus, Mohoric fällt jetzt auch nicht mehr so flüssig durch. Florian Vermeersch sah halt die ganze Zeit schon gut aus. Und mit dem habe ich mir eigentlich auch so pari gesehen, was das Niveau angeht, bis zu dem Zeitpunkt. Ja, aber das war halt dann ziemlich frustrierend, eigentlich einen Platten zu haben, den ich nicht fixen konnte so richtig. Und da war das Rennen dann leider nach, ja, keine Ahnung, 77 Kilometern oder sowas vorbei. Ja, das war etwas niederschmetternd. Ja.
Findest du, dass das gut genug gelöst ist mit so Defekten und den Möglichkeiten, sowas zu beheben, weil ich meine, ist halt jetzt eben auf so einem Kurs ja was ganz anderes als wie jetzt bei einem Anbauern, schätze ich mal, ne? So, wo die Distanz erstmal länger ist und.
Ja, also ich meine, der Unterschied ist sicherlich, also die Geschwindigkeiten bei so einer WM sind auf jeden Fall höher, ne? Also das so schnell fahren wir bei normalen Gravel-Rennen nicht, so, wo in der Summe an der Spitze ein Top-Athletin, da bist du einfach schneller unterwegs. Ja, es ist, das riesige Problem sehe ich eher, dass es Regeln gibt. Dass du eigentlich nur in den Verpflegungszonen Laufräder tauschen darfst. Da so viel, ich habe halt nur meine Schwester da gehabt, mein Bruder und ein Auto. So, die haben halt nicht alle Verpflegungszonen schaffen können. Das heißt, da wo Basti stand, kam so 7 Kilometer nach, hatte ich halt den Platten. Und bis zur nächsten Verpflegung wären es dann auch irgendwie nochmal 10 Kilometer gewesen oder sowas, oder 12. Aber da war zum Beispiel niemand von mir, weil logistisch nicht möglich. Aber wiederum habe ich mitbekommen, dass eventuell andere Fahrer, ich nenne jetzt keinen Namen, eventuell zwischen den Verpflegungszonen Reifen gewechselt haben, was zur Disqualifikation führt, aber natürlich nicht geführt hat. Es waren World Tour-Fahrer. Die haben natürlich eine.
Laufräder, ja, meinst
genau,
du, oder? Die haben Reifen.
Laufräder. Ja. Und das ist natürlich eine andere Infrastruktur, anderen Support. So, will mich jetzt auch gar nicht beschweren, ist halt, wie es ist.
Es war, also nochmal kurz hier zur Erklärung.
Ich finde es aber, so wie es ist, okay, dass wir uns selber darum kümmern müssen und dass es nur an den bestimmten Punkten ist, wenn es zu 100% durchgezogen wird. Es gehört, ich meine, letztes Jahr Mathieu, nee, Wout van Aert, hat auch einen Platten, den er nicht behoben bekommt so schnell und steht da ewig rum und dadurch war sein Radrennen vorbei. Das gehört, das ist halt das Risiko dazu, das gehört dazu. Finde ich auch in Ordnung. So, das ist schon, finde ich, legitim, ja.
Nochmal so zur Erklärung, du hast da wirklich in den Verpflegungszonen gestanden oder Tech Zones, war dann irgendwie dasselbe. Gab 8 davon insgesamt, glaube ich. Und die waren voll mit Quickstep-Leuten, Wismar, Lidl Track, alles komplett wie beim World Tour-Rennen wahrscheinlich. Und du konntest nicht von der einen in die nächste wechseln. Auch meistens sogar nicht von einer, wenn die durch waren, in die über- oder übernächste, weil der Verkehr auf diesen kleinen Straßen in Belgien so heftig war zu dem Rennen und bist eigentlich immer von so einer Verpflegung weggefahren und standest nach 15 Minuten einfach für eine halbe Stunde komplett im Stau, weil es irgendwo dicht war. Und deswegen auch für das Männerrennen am Sonntag hatten wir dann glücklicherweise so viele Leute beim Racing Circle, dass wir schon halt vom Start weg alle auf die Zonen aufteilen konnten. Keiner hat 2 gemacht. Wir haben beim Frauenrennen versucht, 2 zu machen. Es war unmöglich. Also man konnte einfach nur dann ins Ziel fahren.
Ja.
Und klar, World Tour, ne? Also die waren halt wirklich so aufgestellt, dass sie sofort alle Zonen abdecken konnten und wahrscheinlich auch noch zwischendrin.
Ja, ja, ist es, das ist halt so. Ich finde da, also da will ich auch gar nicht irgendwie mich beschweren, rumjammern. Ist halt nur witzig, wenn du nach dem Rennen irgendwie in so einem kleinen Transporter sitzt und dann siehst du halt die ganzen Busse und die Fahrer gehen halt rein, duschen sich und fahren halt nach Hause und du packst dein dreckiges Rad ein, ziehst dich irgendwie auf der Wiese um und fährst rum, willst aber gleichzeitig auch da irgendwie ums Podium mitfahren. Das ist halt so, also sagen wir mal, also die Fallhöhe ist relativ hoch, weißt du, so, oder der Unterschied.
Aber das ist ja das Geile so, daran irgendwie, ne?
Ja, natürlich ist es geil, aber es ist halt so auf jeden Fall auch strange. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man entweder sagt, dass diese WM zu 100% Nationalmannschaft ist, aber da muss es auch da muss es wie eine Straßen-WM sein, mit einer Limitierung in Startplätzen in der Elite und mit einer Verpflichtung oder mit einer Verantwortung im Verband. Weißt du, also wo Strukturen dahinter stehen. Oder du machst es komplett offen, jeder fährt in seinem eigenen Trikot. Klar, da habe ich immer noch das gleiche Problem, aber zumindest ist es dann so offener und ist nicht so versteckt. Ja, also zum Beispiel auch sind die ganzen Belgier, alle, die in Alpecin de Koninckheim auf hatten, sind für Mathieu gefahren, egal welches Trikot die anhatten. Und das hast du auch gesehen. Die sind sprichwörtlich, sind 3 Belgier von vorne gefahren und hinter war Mathieu. So, und das ist halt so, das ist in Ordnung. Mich stört das nicht. Jasper Stuyven hat sich darüber beschwert, aber es war ja klar, dass es so kommt, ja, im Nachhinein. Aber es sind halt so Dinge, also entweder wir machen es zu so einem richtigen Nationenwettbewerb bei der WM, wie es auf der Straße, keine Mountainbike, wie auch immer, oder wir machen es komplett offen und du bist einfach in deinem Trade-Team und deinem Privatsponsor unterwegs. Aber so ist es halt einfach für alle Kacke, weißt du? Also ich werde bezahlt von meinen Sponsoren, von Orbea und fahre mit Groß-KTM auf dem Trikot durch die Gegend bei der WM. Das funktioniert halt nicht.
Ich habe da gerade übrigens eine Kommunikation mit dem BDR und die also verstehen das auch gar nicht.
Die verstehen das nicht, oder?
Die verstehen das nicht. Also ich habe das Gespräch gerade erst angefangen, aber die verstehen nicht den Konzern von einem Sponsor, der in den Sport investiert und dann Werbung für eine andere Fahrradmarke fährt.
Ja, ich verstehe natürlich, dass sie sagen, ja gut, aber das ist halt ein Nationaltrikot. Ist halt die Frage, ob du den UCI einen Vorwurf machst oder den. Aber am Ende ist es halt momentan nicht für uns Profis nicht gut gelöst. Die Altersklassen können ja fahren, was sie wollen. Es muss nur ähnlich aussehen wie so ein Nationaltrikot. Die können ihre eigenen Sponsoren fahren. Wir können es halt nicht. Und das ist halt schon, das ist schon ein schwieriges Thema, finde ich gerade noch. Ja. Ja, und sonst muss man sagen, Mathieu gewinnt zu Recht, war der Stärkste. Florian Vermeersch war der Zweitstärkste. Ja, und dahinter die Belgier. Ne? Ich meine, was willst du machen da irgendwie? Die machen da ihr Ding. Ey, Gianni Vermeersch, ne? Ey, das ist für mich so der furchtbarste Rennfahrer, den ich seit langem, also jetzt nicht nur das erste, ich fahre jetzt mit denen jetzt schon ein paar WMs, der geht einen so sehr dermaßen auf den Sack und ich war nicht der Einzige, dem er auf den Sack gegangen
Übrigens
ist.
Übrigens Ex-Weltmeister.
Ja, der erste Weltmeister.
Er hat die erste Gravel-Weltmeisterschaft gewonnen.
Das ist der, der hat sich auch angelegt mit Mohoric und so, das war echt zwischendurch, dachte ich, Alter, du Pisser, ey, also das war unglaublich, ey.
Er ist schon öfter gehört, richtig unangenehmer Typ.
Ja, ich komme mit ihm eigentlich so ist er eigentlich voll in Ordnung, aber sobald er auf dem Rad sitzt, verhält er sich, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist so ganz, ganz wie er lebt in der Parallelwelt, So. Der ist einfach auf dem Rad in der Parallelwelt unterwegs. Ja.
Als Teamkollege bestimmt okay.
Ja, klar, das ist immer so. Gab immer so Rennfahrer. So Niki Terpstra wollte am Anfang auch, was aufholen, dass es sein Teamkollege war. Weißt du? Bis er irgendwann die ganz großen Rennen gewonnen hat und dann auch ein bisschen ruhiger geworden ist. So. Aber sonst, ja. Gibt es halt immer so Typen. Vielleicht sagen es Leute auch über mich. Kann ja sein, aber.
Glaube ich nicht.
Wie auch immer, ja.
Und nächste Woche geht's weiter, oder?
Genau, dann? Richtig.
Dieses Wochenende? Kommendes Wochenende?
Jetzt am Sonntag, ja.
Okay. Und das ist in Italien?
Ja. Also die Region, wo letztes Jahr die WM war, ist dann jetzt die EM.
Und Europameisterschaft. Aber es ist nicht dieselbe Strecke, es ist jetzt bergig, ne?
Ja, also letztes Jahr war ja auch bergig, hügelig. Also ist bergig, ja, sagen wir mal so, ja.
Hm.
Ist jetzt kein mega krasser Anstieg, glaube ich, so wie es aussieht.
Und das, also der ganze Gravel-Zirkus, der travelt da ja jetzt quasi eine Woche weiter runter nach Italien.
Ja, und ein Teil ist auch in Spanien bei dem.
Genau, da ist noch Gravel-Earth-Finale, genau. Ne?
Das ist auch so von der Terminfindung echt schwierig. Aber EM wird auch wieder von Flanders Classics organisiert.
Mhm.
Und er hat gerade schon einen Motorradfahrer vom belgischen Fernsehen geschrieben, aus irgendwelchen Gründen. Und er meinte, die filmen da auch wieder.
Cool.
Ich habe es jetzt nicht bei Discovery im Programm gesehen, aber ich glaube, es wird da wahrscheinlich auch eine Zusammenfassung oder Live-Bilder geben. Ja.
Mega gut. Aber wie ist das Line-Up? Also
kurzer Nachtrag, weil ich gerade wieder durchgeklickt habe. Es waren 64 Belgier am Start.
64? Alter.
Das ist ja echt auch das ist unfair.
Ich hab,
und davon waren wie viele für Mathieu am Start? Also.
Ja, wie gesagt, ne, entweder macht es offen oder reguliert es halt. Und dann auch diese ganze Startprozedur. Es gibt so viele Dinge, wo die UCI nochmal ran muss. Aber ja, ich glaube, man kann festhalten, dass Gravel auf jeden Fall wächst und boomt. Ja.
Genau. Und auch echt auf eine gute Weise. Ich hatte nochmal wieder, was heißt, ja, der beste. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Beste, Paul, ich weiß nicht, ob du weißt, ob noch jemand vor ihm war, aber der beste so reine Gravel-Fahrer ohne Support und so weiter war, glaube ich, Jonas Lindberg dann, oder? Auf 12?
Genau, so gesehen war er der Einzige, ja.
Der es geschafft hat, da vorne mitzufahren. Jetzt, ja, lustigerweise so, Mitte des Jahres hatte ich den schon mal am Telefon für eine mögliche Racing-Circle-Verpflichtung, aber wir haben uns dann entschlossen, das nochmal ein Jahr deutschsprachig zu halten. Mal gucken, wo das Ganze noch hinführt. Aber guter Typ auf jeden Fall. Kommt aus dem Cross-Country, ist jetzt aber auch schon ganz lange raus aus dem Cross-Country-Zirkus, so was Richtung Pro angeht, und fährt echt, glaube ich, relativ spaßeshalber Gravel noch. Ist jetzt nicht so krass organisiert.
Ich habe den vorhin noch nie gehört. Ich habe es nur als Rosas Pick gesehen.
Dänemark ist der schon relativ weit vorne reingefahren. Da war der, glaube ich, schon auf dem Podium hinter Melier oder so.
Ja, das kann sein, aber bei denen wundere ich mich immer nicht, wenn die irgendwo aufs Podium fahren, weil da gibt es so viele und die sind einfach alle immer gut. Weißt du, das ist so, passiert halt immer. Ja. Aber ich habe den jetzt bei keinem anderen Rennen so richtig wahrgenommen, ja. Aber ab jetzt auf jeden Fall.
Jo, nochmal zur Frage EM. Wie krass ist das Line-Up da? Hast du schon Infos darüber? Wie viel World Tour ist da noch am Start?
Ich habe gerade die Startliste gesehen, eine vorläufige, und ich habe da jetzt keine World Tour-Namen gesehen.
Gar keine?
Ich glaube, das wird echt ein unangenehmes Radrennen, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich auch.
Also, weil jetzt so eine WM, wo einfach so ein Druck auf den Kessel ist die ganze Zeit. Das ist halt auch für mich zum Beispiel mega gut, weil das ist halt auch die Rennen, ich brauche halt so harte Rennen und die werden halt automatisch hart so. Und da siehst du halt auch, dass viele einfach relativ früh anzufangen zu strugglen, weil du halt dann einfach auch ein gewisses Niveau brauchst. Und bei einer EM jetzt, wenn da nicht so viele da sind, ist es halt schwer, so ein hartes Rennen zu haben, weißt du, weil das ist ja viel mehr mit angucken und viel mehr so Semitempo und nicht so richtig hart.
Kannst dich mit Baumi absprechen, der ist auch gegen Semitempo.
Ja gut, erstmal gucken, wie fit er jetzt ist, nachdem er da so heftig gestürzt ist.
Ich glaube, es ist nicht schlecht.
Ja.
Also ich habe die haben heute einen Podcast rausgebracht, auch über die WM. Georg ist ja auch immerhin irgendwie 33. noch geworden von ganz hinten. Und da war Laurenz Naaßen, hatten die noch als Gast. Und Baumi hat so ein bisschen erzählt, aber also klingt, als sei er fit.
Okay. Genau. Ich glaube, bei den Frauen wird es eine deutsche Meisterschaft.
Ah ja.
Ja.
Caro ist wieder da.
Also gehe ich von aus, dass sie jetzt wieder fit ist. Ja.
Ja. Ja, sind wir mal gespannt.
Genau.
Ich bin leider nicht vor Ort. Ist mir zu weit.
Kann man sich da noch anmelden oder was?
Ja, ja, bis heute Abend, nee, bis morgen Abend. Nee, Entschuldigung, wenn ihr den Podcast hört.
Bis zum 11. Oktober. Nee,
jetzt, wenn ihr den Podcast hört, ist der Anmeldeschluss schon gewesen. Ah ja.
Also hier steht 11. Oktober, Paul. Echt? Kann ich mich jetzt hier noch eintragen?
Da haben sie es nochmal verlängert, vor kurzem war noch 9. Oktober.
Aber gibt es da auch Elite und Age Group und so weiter?
Ja. Okay. Ist auch ein UCI Qualifier, du kannst dich dann schon für die WM qualifizieren.
Mhm. Ah, nice.
eine Sache möchte ich noch kurz droppen. Und ich hoffe, wir packen es auch in die Shownotes. Ja. Jetzt, wenn die Folge raus ist, ist schon das YouTube-Video zur WM draußen auf dem Outside-Kanal. Guckt es euch an. Leider nicht mit dem Ausgang, wie man sich vielleicht erhofft hatte. Wir haben auch versucht, es so weinerlich wie möglich zu schneiden. Ist manchmal schwierig.
Ich habe auf jeden Fall auch einen guten Moment gehabt.
Und warst du auch drin oder was?
Nee, aber ich habe einen guten Moment mit dir erwischt, wo ihr da mit dem Bus an mir vorbeigefahren seid.
Ach so.
Du hinten komplett depressiv auf der Heckbank saß.
Ja, das ist, nein, komm, aber das ist ja nachts, wenn sowas passiert ist, ne? Was willst du machen? Und dann weißt du auch schon genau, wie die Kommis aussehen unter irgendwelchen Posts und irgendwelchen YouTube-Videos zum Thema Reifen und sowas. Und dann hast du halt eh schon keinen Bock mehr. Weil, also das ist halt, ja. Aber gut, so ist das, ne?
Wer ist denn Mathieu für Reifen gefahren?
Auch eine Art Slick halt von seinem Reifenhersteller.
Lorenz Naaßen meinte in diesem Podcast heute, dass er 45er gefahren wäre.
Mathieu?
So aus, ehrlich gesagt.
Nee, also ich stand hinter ihm, fassend immer noch Start. Das sah jetzt nicht aus wie ein 45er. Ich hätte gesagt, das war ein 40er. Nee. Also an den Bildern, die ich gesehen habe. Vielleicht war es auch 45er, keine Ahnung. Kann gut sein. Aber Mathieu kannst du auch mit Traktorreifen losfahren lassen. Rollt halt, also der ist ja vielleicht so einen halben Kammer langsamer, aber
Und Marianne Voss und Gang, ist die so ein Crossreifen gefahren? Ich glaub, die ist irgendwie nur so 33er.
Ja, aber da weiß ich nicht, ob das so ein bisschen Geficke war, so Mental Games. Weil 33er ist schon schmal auf der Strecke. Also ich bin ja einen Reifen gefahren, der auf dieser Breitenfelge gemessen auch eine 40 war. So, obwohl 38 draufsteht. Aber Marianne Voss, also der Reifen sieht irgendwie auf Fotos breiter aus als 33, aber steht 33 drauf. Im Cross weiß ich, oder gab es früher diese Taktik, dass was anderes drauf stand, als die Reifenbreite war, um die FahrerInnen quasi so zu verwirren und nervös zu machen. ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch der Fall war, aber ja. Ich kann es auf jeden Fall nicht verifizieren, welche Breite es reell war. Ja.
Na gut.
Okay. Mal kurz wieder von den World Tour-Fahrern auf Gravel zu Straßenrennen.
Oder bleiben wir bei so einem halben,
halben Gravel-Rennen? Haben ja auch einige Leute gesagt, so, sie haben abwechselnd Paris-Tour und Gravel-WM geguckt und wussten aber teilweise nicht, welches jetzt welches Rennen war.
Ich muss sagen, ich finde das Rennen super. Aber es geht so ein bisschen unter irgendwie im Rennkalender. Ne? Man hat nicht so, ich weiß nicht, ob das Datum stimmt. Zumal da jetzt noch die Gravel-WM wirklich auf den gleichen Tag gefallen ist. Fänd ich eigentlich geil, wenn das wieder ein World-Tour-Rennen auch wird. Also gehört ja Pro-Series an, aber gerade so mit dem Finale jetzt, wo es auch so ein bisschen über Schotter geht, finde ich es eigentlich super, super attraktiv und mal sehen. Es war früher mal so in diesem Pendant zur World Tour. Ich weiß gar nicht mal, wie es dann damals hieß. Weltcup war es dann wahrscheinlich einfach. Mhm. Und da war es eigentlich auch noch, hat es noch ein höheres Prestige so und ja, wäre eigentlich geil, wenn das wieder dahin kommt. Also Frankreich hat eh noch so ein paar Eintagesrennen, die da mal wieder eine Kategorie raufrücken dürften, meiner Meinung nach. Auch dieses Troboleon im Frühjahr. Mhm. Paris Tour ist auf jeden Fall war ja auch nochmal ein gutes Feuerwerk, was sie da abgeliefert haben.
Man kann mittlerweile fast schon so eine Rennserie draus machen, oder? Also so diese Art von Rennen nochmal wieder zusammenfassen. Da gibt es jetzt schon ein paar von, finde ich. Gibt es ja auch in Belgien, in Holland welche. Das ist auch brauchen wir nicht Gravel-Rennen, das sind keine Gravel-Rennen, aber irgendwie schon cool. Also ich finde es auch mal wieder geil, sowas. Ich habe es jetzt nicht geschaut, aber ich kenne es natürlich. Immer wieder spektakulär.
Ja, war auch mal das passende Wetter dann dazu. Also
Niklas Behrens dürfte sein neues Weltmeistertrikot direkt einmal komplett einsaugen.
Ja, das war natürlich jetzt dann nicht so sichtbar, aber ich bin mal gespannt, ob er es halbwegs sauber bekommen hat.
Ja, da so kann er sich jetzt auf jeden Fall auch aus der Bubble Tipps holen fürs nächste Jahr.
Ja, ich glaube, so die Betreuer der Teams da, die kennen schon ein paar Tricks, wie sie so Trikots wieder raus
sauber machen können. Die brauche ich auch übrigens. Also,
ja, und ich glaube, Marcel Meisen kennt sich damit auch ganz gut aus.
Ja.
Der als Dauerdeutscher Meister im Cross sich regelmäßig eingesaut
aber
hat.
Ich glaube,
auch am Fahrrad.
Da würde ich jetzt aber ohne Marcel zu nahe zu treten, da würde ich aber fast davon ausgehen, dass er es nicht weiß, sondern seine Mutter.
Okay. Aber er kann dir mit Sicherheit eine Antwort geben.
Auch wenn er nachfragen muss. Ja.
Also Marcel, wenn das nicht der Fall ist, dann entschuldige ich mich, aber ich kann es mir wiederum auch gut vorstellen.
Ja, und wer sein neues Weltmeistertrikot auch dreckig gemacht hat, aber nicht ganz so dreckig, war Poggi. Hat auch direkt keinen Spaß mal wieder zugelassen und einfach mit Vorsprung gewonnen. Wie heißt das Rennen nochmal?
Emilia Romagna, oder? Nee.
Giro della Emilia, Giro oder? Emilia.
Ja, auf jeden Fall das Ding in Italien mit der Rampe am Schluss. Aber
mit der Rampe am Schluss.
Aber der Typ ist doch einfach, also kann es sein, dass er einfach nochmal auf einem anderen Level, also diese Konstantheit, das ist,
dieses Jahr ist schon
das
anders.
Ist ja brutal. Also, dass der einfach wirkt, der fällt ja einfach los.
Ich habe auch nochmal geguckt, also zumindest so nach den Pro Cycling Stats Auflistungen und der Zählweise auf Pro Cycling Stats, ich weiß nicht, ob das jetzt die offizielle ist, wäre er auf Platz 9 der Teamwertung.
Ja. Was ich bei ihm.
Also von allen World Tour oder PKT-Teams, was auch immer, so die UCI-Punkte zusammengezählt, ist Pogacar wäre alleine auf Platz 9 mit jetzt fast 12.000 Punkten.
Ich finde das so krass.
Ja, hat gut doppelt so viele Punkte, ne, wie Platz 2 Remco.
Mhm. Aber ich finde das so krass, wie der, also wenn der losfährt, wie der aussieht und du siehst nur, dass es schnell ist, weil die anderen dahinter abfallen und einfach am, also die sprinten halt und er fährt halt. Das ist auch wie bei der WM, als Quinn Simmons hinten versucht, ans Hinterrad ranzukommen und siehst halt, dass der einfach seinen besten All-Out ever fährt und Pogacar fährt halt einfach. Also das sieht einfach aus wie komplett andere Radrennen in dem Moment. Und so, also das, ich finde das Wahnsinn. Es ist echt einfach Wahnsinn. Einmal die Beine haben, Mann. Das ist, wie krass das sein muss.
Ja, ja. Also wird mir schon noch. Muss gar nicht Pogi sein.
Aber. Ja, alle anderen reichen auch schon. Ne?
Ja. Ja. Verrückt auf jeden Fall. Ja, also dann, ich denke mal, wollen wir einmal kurz den Sieger von der Lombardei-Rundfahrt tippen? Vielleicht schenkt er den Sieg ja auch immer her jemand anderem. Aber kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ne?
Nee, macht er nicht so gerne. Ne?
Er steht auf jeden Fall auf der Startliste und habt ihr eigentlich dieses Emilia-Rennen, habt ihr das Finale geguckt? So, Pidcock wurde Zweiter? Ich hab's ja auch nicht geguckt, aber Pidcock ja jetzt auch nicht unbedingt so krass mega erfolgreich gewesen jetzt in letzter Zeit und so der zweite Platz in dem Rennen mit der Konkurrenz, die da auch noch am Start war, klingt ja jetzt erstmal so vielversprechend.
Der hat aber auch gesagt, dass er nach dem Mountainbike-Sieg bei Olympia switchen wollte. Und das ist auch, er hat, ich weiß nicht, ob er es jetzt so gesagt hat, aber er will es jetzt richtig ernst nehmen mit der Straße und will da auch zeigen, dass er zu den Besten gehört. Ja.
Da hat direkt Douglas Ryder die Ohren gespitzt. Ja. Wir kommen nämlich jetzt zum Transferkarussell und ich bin gespannt, ob Andi irgendeine Info zu diesem Gerücht hat, was mal wieder, also Remco Bora scheint jetzt gestorben zu sein, jetzt haben wir Pidcock 36,5. Was ist hier los? Das, also Q36,5 heißt das Team, ist aber auch jetzt in meiner Wahrnehmung eher so mit Bankrott, Zahlungsunfähigkeitsgerüchten umgeben. Andi schüttelt den Kopf, geht scheinbar weiter und Kohle ist da.
Da ist auf jeden Fall eine Menge Kohle da, weil die Marke Q36,5 dem gleichen Inhaber wie Pinarello gehört. Und zwar ist das der Milliardär Ivan Glasenberg. Und der steckt da so ein bisschen dahinter. Und da kann man sich auch vorstellen, dass da vielleicht so eine Beziehung einfach auch schon besteht zwischen Thomas Pidcock und dem Inhaber zumindest dieser
Fahrradmarke, dieser auf der Pidcock auch aktuell fährt.
Ja, genau. Und ja, also zumindest da sehe ich eine Verbindung. Und die, ja, das war schon so ein kleines Geheimnis während der Weltmeisterschaft, dass da Gespräche stattfinden. Allerdings waren das auch eher nur so Gerüchte, die ich da jetzt mitbekommen habe. Und vor ein paar Tagen ist es dann auch irgendwie in die Presse gekommen. Und ja, dass er nicht so ganz happy ist bei Ineos, das war ja eigentlich auch so übers Jahr immer mal wieder zu lesen, zu hören. Auch da gibt es so ein paar Ungereimtheiten. Ne? Eigentlich der erste sportliche Leiter der Mannschaft hat auch irgendwann sich beurlauben lassen oder wurde beurlaubt. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch Teil des Teams ist aktuell, Steve Cummings. Und da hat man halt auch nur gehört, dass da irgendwie, dass man sich da verworfen hätte mit dem einen oder anderen Fahrer.
Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, als würden Leute von da abwandern. Auch jetzt der Chef Aerodynamiker verlässt das Team zu einem anderen, hat wahrscheinlich auch ein gutes Angebot bekommen, aber
ja, man muss einfach jetzt mal schauen, wie sich das Team dann neu aufstellt, ja, und mit welchem Fahrer. Und ich glaube, so die Idee mit Tom Pidcock, die Tour de France auf GC zu fahren, ist vielleicht so ein bisschen in die Ferne gerückt. Ich weiß jetzt nicht von welcher Seite, ob vielleicht er selber das auch von sich ferngehalten hat oder ob man da so ein bisschen den Glauben an ihn verloren hat als Team. Da habe ich einfach zu wenig Insights in die Mannschaft und was da so die Pläne sind. Ich meine, gerade mit einem Pogacar in der aktuellen Verfassung, dazu kommt dann noch ein Vingegaard. Da muss man, glaube ich, erst noch mal einen finden, der da konkurrenzfähig sein kann. Auch wenn Paul schon mal gesagt hat, er glaubt, dass ein Pidcock das sein könnte. Ist ja die Frage, wie er das selber sieht, ne? Weil du kannst ja niemanden dazu überreden, ich sag mal, oder so ein, egal ob du ihn jetzt, ob es dein Angestellter ist, also du kannst ihn ja auch nicht dazu zwingen, ne? Und wer weiß, was Pidcock in seiner Karriere noch so vorhat. Vielleicht gibt ihm da ein anderes Team mehr Freiheiten. Aktuell fährt er so eigentlich noch zweigleisig, ne? Mountainbike und Straße. Und ja, hat eigentlich auch auf der Straße schon ein paar ganz gute Erfolge errungen. Und da ist er muss sich ja natürlich jetzt selber auch fragen, okay, was will ich noch, wo will ich hin und in welcher Mannschaft funktioniert das am besten? Also aktuell hat er noch einen Vertrag, ich glaube sogar noch ein bisschen länger bei Ineos. Der soll auch ganz gut dotiert sein. Also würde es auf jeden Fall auch eine kostspielige Angelegenheit, schätze ich mal, für Q365, Thomas Pidcock zu verpflichten. Allerdings, wie gesagt, im Hintergrund sollten die finanziellen Mittel dazu auf jeden Fall da sein.
Spannend. Aber so tippen wir mal Wahrscheinlichkeiten, dass das passiert.
Eine Frage da angeht, mal ganz kurz.
Will ich jetzt gar nicht so mit.
Hast du was gehört, wer Radsponsor sein soll da nächstes Jahr?
Nee, keine Ahnung. Also eigentlich wartet man nur drauf, bis vielleicht Pinarello da auch Sponsor wird, weil wie gesagt die Inhaber alle eine Person sind. Aber kann auch gut sein, dass die einfach bei Scott bleiben.
Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Dass wenn Scott ist eine Riesenfirma, aber die haben ja auch ein gewisses Interesse im Offroad-Bereich. Also könnten ja schon wiederum Pinarello natürlich auch mit Pidcock, obwohl die Räder nicht so richtig anbieten. Also ich finde es auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich, muss man so zu sagen.
Ja, also
ich glaube, Ineos wird sich freuen, ne, wenn da Budget frei wird.
Die Leute, die es jetzt letztendlich das Gerücht rausgehauen haben. Ich glaube, irgendwie Cycling Podcast waren somit die ersten oder Gazzetto della Sport. Wenn da nichts dran wäre, dann hätten die es, glaube ich, nicht veröffentlicht. Sagen wir mal so. Und es wäre wäre ein interessanter Move irgendwie. Das Team ist ja gerade so ein bisschen in der Versenkung verschwunden eigentlich, nach ein paar erfolgreichen Jahren als Dimension Data noch mit Mark Cavendish. Dann der quasi der Abstieg zum Pro-Team aus der World Tour. Das würde aber auch für den Pidcock bedeuten, dass er erstmal keine Tour de France mehr fahren wird. Ne? Also dieses Projekt GC Tour de France wäre damit auf jeden Fall erstmal hinfällig. Auf der anderen Seite würde so ein Fahrer natürlich die Chancen für das Team erhöhen, vielleicht doch bei einem Giro d'Italia oder einer Vuelta am Start zu stehen. Und ich meine, mit 25 ist Pidcock jetzt auch immer noch jung genug, um vielleicht erst in 2 oder 3 Jahren die Tour de France dann nochmal in Angriff zu nehmen. Weil da sind, denke ich mal, die Wildcards für nächstes Jahr eh schon mehr oder weniger vergeben. Ne? Also da wird es vielleicht sogar das ein oder andere französische Team treffen. Wenn man sich mal so anschaut, wie sich Tudor zum Beispiel aufgestellt hat für nächstes Jahr.
Ja. Da habe ich heute auch eine krasse Info bekommen, beziehungsweise gehört. Wir können ja mal hier jetzt im Wechselkarussell ins nächste Team gehen.
Nämlich. Würden Sie uns jetzt hier vorenthalten oder was?
Doch, das kommt jetzt.
Ah, okay.
Also es ist gar nichts Wildes. Ich habe nur erstmal halt die Nachricht gelesen. Agi Dessert hat jetzt mal relativ viele Wechsel bekannt gegeben, unter anderem dann, das ist schon länger bekannt, Stefan Bissiger und Johannes Staune-Mittet von Bissiger von EF, Staune-Mittet von Wismar, und dass sie sich jetzt eben auch mit Luke Rowe einer sportlichen Leitung dann ab nächstem Jahr verstärken, und da habe ich halt Geraint Thomas und Luke Rowe Podcast gehört, und da meinte Luke Rowe, dass sie jetzt dann Englisch sprechen im Team ab nächstem Jahr. Also, ja. Französisches Team, aber sie wollen sich jetzt international aufstellen. Wahrscheinlich als erstes französisches Team überhaupt, nicht mehr französisch als teaminterne Verständigungsbasis.
Ja, also das Team ist ja schon, ich sage jetzt mal, seit 2 Jahren schon im Wandel. Gibt auch genügend Leute im Staff und im Management, die da jetzt Englisch sprechen.
Gut, aber so aus dem...
Ja, natürlich so vom Kader einfach auch.
Aus der, ne? Netflix-Serie heraus und den Problemen mit ursprünglich mal Ben O'Connor.
Ja.
Hat man ja schon auch gesehen, dass das noch schwierig war die ganze Zeit.
Ja, also man hat da ganz gut umstrukturiert, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der langjährige Teamchef Vincent Lavenue musste seinen Posten ja auch räumen. Das muss sehr emotional zugegangen sein, als diese Mitteilung im Headquarter überbracht worden ist. Mhm. Man konnte irgendwie in der Presse lesen, dass da die Feuerwehr anrücken musste, um völlig aufgelösten Lavenue da abzuholen.
Mhm. Was?
Ja.
Normal.
Ja, wie hast du mir nicht zugehört? Aber, hast du wieder irgendwas nebenbei gemacht?
Ja, ne? Hab ich. Aber jetzt mal ganz kurz. Also,
Feuerwehr, da heißt die Sirene angegangen bei Paul.
Feuerwehr ist die Sirene angegangen.
Ja, da kam der Rettungswagen.
Als er die Nachricht bekommen.
Was da jetzt genau vorgefallen ist, weiß ich nicht. Also ich habe es auch nur
aus
der L'Equipe übersetzt.
Also das ist kein Scherz. Ja, ja. Ich dachte, es war jetzt gerade so. Ja, ja. Ach so.
Nee.
Okay.
Ja, also. Ne, Decathlon ist zwar ein französisches Unternehmen, aber trotzdem, ich glaube, der größte Sportartikelhändler oder Verkäufer oder Produzent der Welt oder einer der größten. Und ja, da hat man, glaube ich, auch einen gewissen Anspruch und hat sich da schon, wie gesagt, jetzt in den letzten 2 Jahren so ein bisschen dahingehend ausgerichtet. So auf der Performance-Seite arbeitet man mit Swisside zusammen, was, glaube ich, so ein Teil von diesem Performance-Boost dann auch begründet hat. Ne? Man hat da schon irgendwie ein ganz gutes Rad aufgebaut. Da waren die auch in der Entwicklung mit involviert. So das ganze Setup ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Und man ist so ein bisschen aus dem konservativen oder traditionellen Arbeiten jetzt hat man sich ein bisschen geöffnet, ja. Und holt jetzt da eben auch ein paar Leute rein. Ne? Also Stefan Bissiger bringt ja auch nicht nur seine fahrerischen Qualitäten mit, sondern ein bisschen Expertise auch so in Sachen Zeitfahren. Ja, ist ein, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Team, glaube ich, für die nächsten, definitiv, also fürs nächste Jahr sowieso, aber auch vielleicht so ein bisschen langfristiger. Todd Gutmanstadt geht nämlich auch dahin zum Beispiel. Den sollte man kennen von unserer Besenwagen-Playlist. Der hat nämlich seinen eigenen Song da drauf.
Ja, den wollen wir ja hier irgendwann nochmal als Gast haben auch.
Aber mal anders finde ich eigentlich gar nicht so, so schlimm, dass so manche Teams einfach ja, bei ihrer Landessprache bleiben. So, ne? Ich meine, man muss natürlich irgendwie schauen, dass man den Fahrern die nötige Hilfe gibt, um da den Anschluss zu finden. Mhm. Aber so im Fußball ist ja ganz normal, sage ich mal, dass in deutschen Bundesliga-Vereinen Deutsch gesprochen wird. Vielleicht hier und da ein bisschen Englisch. Aber wenn du jetzt dir zum Beispiel mal den Trainer der vom FC Bayern anguckst, der spricht mittlerweile ein sehr, sehr gutes Deutsch. Ja, also kann man ja auch immer als Chance nutzen, so wenn man in so ein Team kommt, nochmal eine neue Sprache zu lernen. Das ist zumindest mal immer ein Argument, was ich den Fahrern versuche zu erklären, wenn sie irgendwo ins Ausland wechseln, dass sowas dann halt auch eine Bereicherung sein kann, ne, fürs Leben.
Nächstes Team, was sich verstärkt hat mit zwei sehr guten Fahrern, ist UAE. Das ist auch gut, denn so viele gute Fahrer haben sie noch nicht. Jonathan Narváez und Florian Vermersch, das habe ich auch nicht kommen sehen. Geht dahin.
Das ist aber schon lange bekannt mit Florian Vermersch, muss ich sagen. Also zumindest wurde jetzt, ich habe das jetzt schon vor ein paar Monaten gehört.
Ich glaube offiziell.
Ja, offiziell nicht. Ja.
War es noch nicht. Ja, man hat noch irgendwie einen Belgier jetzt heute announced, ne? Rune Herregotts. Ja. Alles so ein bisschen ähnliche Fahrertypen, kann man schon fast sagen. Alles auch so ein bisschen mehr, ja, so Rouleure.
Ja, da hatten so manche.
Haben der Mannschaft vielleicht hier und da mal gefehlt. Ne? Also man hat natürlich so die zwei Riesenmotoren da mit Polit und Bjerg und auch so noch den einen oder anderen, aber so, ja, so ein bisschen Breite hat der Mannschaft ja hier und da schon gefehlt. Ne?
Die haben aber neuen Rekord aufgestellt, ne, mit den meisten Siegen. Ich habe ihn natürlich jetzt nicht parat, aber ich glaube
80.
Ja, 20 Fahrer, 21 Fahrer haben einen Sieg geholt. Das ist so krass.
Ja. Ist es nicht jetzt auch die erfolgreichste Saison jemals? Ja. Also sie haben jetzt, glaube ich, irgendwie HTC Columbia abgelöst. Genau.
Die Saison ist noch nicht vorbei.
Ja.
Das ist echt krass. Ja.
Aber ich denke mal, sie führen auch das Ranking Sieg pro Euro oder Euro pro Sieg.
Ja, aber...
Also ich glaube nicht, dass sie ansatzweise an das... Budget von HTC damals.
Das ist einfach nur Pogacar.
Ganz kurz hier vor Aufnahme mal wieder, mal gucken, was dann am Mittwoch wieder rauskommt für eine Meldung, aber kurz vor Aufnahme wurde jetzt hier noch das Gerücht, dass Gianni Moscon zu Bora wechselt. Publik, auch irgendwie spannend. Passt, ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Passt langsam rein in dieses internationale Team so, ne?
Ich finde, die haben jetzt echt extrem viele Fahrer mit Klassikerprofil geholt, oder? Also das wird schon irgendwie auch eine interne Competition, glaube ich, nächstes Jahr. Wer da fährt und wer für wen fährt. Also da sehe ich gerade auch noch nicht so den ganz klaren Leader.
Ja gut, ich meine, die werden natürlich auch viel.
Ziemlich jung.
Für Grand Tours einkaufen, oder? Als Helfer.
Ja, okay, aber trotzdem haben die Fahrer ja auch eigene Ambitionen, die sie da jetzt geholt haben. Ne? Also da bin ich mal gespannt, wie sie sich da aufstellen im Frühjahr. So bei der Grand Tour ist ja eigentlich klar, was passiert, ne? Primož fährt irgendwo aufs Podium. Wahrscheinlich nicht bei der Tour. Und mal sehen. Vielleicht dafür Florian Lipowitz, wenn er so weitermacht. Endlich mal wieder.
Ich gehe davon aus. Ich hoffe es. Warum wird eigentlich Demi Vollering nicht announced?
Vielleicht wartet man damit noch. So ein großer Knaller zum Saisonende. Oder?
Weihnachtspräsent. Bin ja, gespannt.
Ich habe auch nichts so gehört. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo die hingeht, ehrlich gesagt. Also ja, man sagt
FDG.
Ja. Aber warum man das so lange hinaus zögert, weiß ich nicht. Also,
SD-Works ist sich auf jeden Fall immer noch gut am Verstärken. Ne? Also die geben auf jeden Fall dauernd Neuzugänge bekannt.
Ja, ein paar, da fehlen noch einige Transfer-News, ne? Wenn man so guckt, wie viele Fahrer die Teams jetzt für nächstes Jahr schon offiziell haben. Also da gibt es noch einige Teams, die da weit entfernt sind von den 28 Fahrern, die man so, denke ich mal, braucht. Da werden noch ein paar kommen, auf jeden Fall. Und natürlich bei den Frauen genauso, ne? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man das so macht. Ich weiß gar nicht, welches. Ich glaube, Tudor hat so alles an einem Tag rausgehauen. Mhm. Ne?
Ja.
Warum eigentlich
haben, nicht? Haben wir uns doch auch bedankt für an dem Tag.
Ja, also.
Relativ früh und alles auf einmal.
Warum auch nicht, ne?
Ja, eben. Ja, du, ich bin langsam hier zu Ende mit meinem Latein. Ich glaube, mehr ist die Woche nicht passiert.
Ja, ist jetzt. Beruhigt sich ja jetzt auch so langsam.
Genau.
Was das Geschehen im normalen Radsport angeht.
Off-Season bald. Jetzt gehen wir nochmal in die Lombardei-Rundfahrt und in die Gravel-EM. Sind die am selben Tag eigentlich? Oder Samstag, Sonntag?
Samstag, Sonntag. Also Sonntag ist EM, Samstag Lombardei.
Hm. Ich hoffe, man kann was sehen davon.
Ja, wäre schön.
Gucke ja, gerade noch
gut.
Mal.
Gut.
Ich hoffe mal, beim nächsten Mal kann ich wieder was von meinen Aktivitäten erzählen am Fahrrad, weil da ist die letzte schon ein bisschen länger her. Muss ich jetzt mal wieder aufholen. Aber es ist ja auch meine Jahreszeit jetzt.
Wir sind gespannt. Daher.
Genau. Gut.
Dann guten Appetit gleich. Ne?
Tschüss.
Ciao, bis nächste Woche.